Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles samt miteinander. Guten Morgen. No coffee, no workie. No coffee, no workie. Kann ich heute Morgen nicht dienen? Ich habe nämlich hier eine Tasse mit No coffee, no workie steht drauf, aber drin ist Ingwerwasser mit Zitrone. Cheers. No Ingwer, no workie. Auch nicht schlecht und mit Sicherheit die gesünderere Variante. So, Freunde, um was geht heute? Ich habe eine E-Mail bekommen gestern von Kommissbrot. Kommissbrot heißt er. Ja, sicherlich ein cooler Typ. Hallo, ich grüße dich. Und der hat mir einen Fragenkatalog geschickt zur Fremdenlegion. Ich habe nur mitbekommen, nur mal ganz grob überflogen, es handelt sich um 7 Fragen über die Fremdenlegion. Und ich habe die Fragen deshalb nicht gelesen, weil ich A, die Fragen beantworten möchte und B, auf eine Art und Weise, wo ich unvoreingenommen daran gehen kann. Also mich nicht vorbereiten kann. Das heißt, ich sehe jetzt die Fragen vor mir zum ersten Mal und ich werde die Fragen natürlich beantworten. Nicht alle, weil 2, 3 Fragen, die kreuzen sich da, wo ich mal sage, wenn du die Frage beantwortet hast, dann ist die andere auch automatisch mit beantwortet, ja. Da schreibt der Kommissbrot noch Folgendes. In meinem Kopf haben sich Fragen ergeben. Gut, danke, ich antworte drauf. Kommissbrot, ne? Und er schrieb noch weiter. Thomas Gast, du sagst, Krieg ist scheiße. Ja, so denke ich auch. Dennoch sehe ich den Dienst beim Militär nicht als schlechteste für einen jungen Mann. Mädels vergessen. Voller Adrenalin und Testosteron bis Oberkante Unterlippe. Ja, ist ganz klar. Ich bleibe bei meiner Einstellung natürlich, dass das richtig ist, ja. Wehrdienst hat noch niemanden geschadet, auf jeden Fall. Oder auf keinen Fall. Aber ich bin der Meinung, er sollte freiwillig sein. Ja. Weil in dem Augenblick, wo du einen Zwang hast, ja. Oder du musst jetzt, dann entspricht das nicht mehr der Freiwilligkeit und dann ist das eine Beschneidung von den Rechten der jungen Menschen da draußen. Ja. Und wenn man mich zum Beispiel zu irgendetwas zwingen möchte, dann liefere ich bei dem, was ich machen soll, keine Resultate ab. Also ich liefere am besten, wenn ich die Sache freiwillig mache. Und ich denke, die meisten Menschen ticken so. Ha, Kommissbrot. Jetzt gehen wir mal rein zu den Fragen. Ich schaue da mal ganz kurz rein. Okay. Ja. Right. Ich fange mal mit der letzten Frage an, damit die anderen noch mal ein bisschen im Hinterkopf arbeiten können, ja. War es überhaupt denkbar, in der Fremdenlegion gewesen, auch Befehle Widerspruch zu geben? Ja, natürlich. Ich kenne viele Legionäre, was heißt viele? Eine gute Handvoll Legionäre, auch Unteroffiziere, ja, die Befehle verweigert haben. Ich habe Befehle verweigert, ja, 2 oder 3 Mal. Und aufgrund dessen bin ich bei der Fremdenlegion kein Offizier geworden. Um welche Befehle es sich da handelte, möchte ich nicht sagen, aber es gab tatsächlich dreimal, wo ich gesagt habe, nicht, mache ich nicht, dann mache ich nicht mit. Ja, und da kannst du dich auf den Kopf stellen, ja, ich mache das nicht. Ja, und der Befehlsgeber war in allen 3 Fällen ein Kapitän, also ein Hauptmann, und ich war damals Adjutant, also ja, Hauptfeldwebel. Zudem habe ich klipp und klar gesagt, lief, geh weg, interessiert mich nicht, was du sagst, ich befolge deine Befehle nicht, weil sie nicht reinpassen in meine Welt, wo ich sage, das ist in Ordnung. Ja, aufgrund dessen, wie gesagt, Thomas Gast kein Offizier geworden. Ich kann damit leben. Also es ist tatsächlich denkbar gewesen, auf Befehle Widerspruch einzulegen. Das ist ganz klar. Oder sie nicht zu befolgen. Soweit, so gut. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Lieber Thomas Gast, hättest du jeden Auftrag bedingungslos erfüllt? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Es gibt Befehle, die hätte ich niemals gegeben, die habe ich niemals bekommen und die hätte ich nie selbst erfüllt. Auf gar keinen Fall. Ich rede hier von Befehlen wie Gewalt anwenden, letale Gewalt zum Beispiel, gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Menschen, die sich nicht wehren können, gegen Kriegsgefangene etc. pp. Ich spreche hier von schlechter Behandlung, ich spreche hier von Folter, ich spreche hier von Schießen auf Frauen, auf Kinder und auf wehrlose Menschen. Nein, ja, so einen Auftrag oder so einen Befehl hätte ich niemals ausgeführt, auf gar keinen Fall. Never, never. Ja, ist schon lustig, weil da gibt's aktuell einen Senator, einen US-Senator, das ist der Mark Kelly. Habt ihr vielleicht gehört von der Affäre? Und der Mark Kelly, der steht im Augenblick vor Gericht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Warum? Weil er als Senator, glaubt, war sogar ein Ex-Soldat, den Soldaten der amerikanischen Armee, er hat die gebeten oder aufgefordert, illegale Befehle nicht zu befolgen. Ja? Und das ist genau das, was ich meine. Dieses Auffordern von illegalen Befehlen nicht zu befolgen, das hätte auch von meiner Seite aus kommen können. Das würde ich jedem Soldaten empfehlen, solche Befehle nicht auszuführen, ja? Auf gar keinen Fall. Jetzt ist er wieder da, mein Computer. Ja? Illegaler Befehl, grobe Verletzung der Menschenrechte, kann man diskutieren. Letale Gewalt gegen Frauen oder Gewalt allgemein gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Schutzbedürftige und Befehle, die ein Crime beinhalten. Solche Befehle werden nicht ausgeführt und solche Befehle habe ich nie ausgeführt. Das weiß ich, hätte ich nicht gemacht und solche Befehle habe ich nie bekommen und nie gegeben. That's the point. Ja? Ich hoffe, ich konnte diese Frage beantworten. Wir gehen rein zum nächsten. Nee, zu Mark Kelly wollte ich nur was sagen. Der US-Senator, der eben den Soldaten von Amerika, ja, den nicht den Tipp gegeben hat, der hat die aufgefordert, illegale Befehle nicht zu befolgen. Und das war dann im Zusammenhang mit Venezuela. Ja? Mit Venezuela oder mit anderen Einsätzen, wo eben, ja, illegal gehandelt wurde oder völkerrechtswidrig gehandelt wurde. Das ist ganz klar. Ja, und als Soldat bist du auch dir gegenüber verantwortlich, indem du dir die Frage stellst, kann ich das mit meinem Gewissen verantworten? Man muss jetzt nicht jeden Befehl diskutieren, auf gar keinen Fall, das ging zu weit. Aber ein Soldat, ich glaube, der kann sofort sehen, nein, dieser Befehl, der ist illegal. Er verstößt gegen Menschenrecht, er verstößt gegen Völkerrecht, er verstößt gegen alles, was mir moralisch beigebracht wurde, mache ich nicht. Da gehe ich lieber ab in den Knast. That's the point. Ja? Und damals, wie ich den Befehl nicht ausgeführt habe von diesem Offizier, vom Hauptmann, da habe ich auch damit gerechnet, in den Knast zu gehen. War mir Schnurzpiebrille. Aber ich führe nicht alle Befehle aus, die man mir gibt. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe auch nicht, wie gesagt, ja, jeden Auftrag bedingungslos ausgeführt, durchgeführt. Ja? Gehen wir mal zur nächsten Frage. Wähnten Sie sich immer auf der richtigen Seite? Ja. Ganz klares Ja. Ganz klares Ja. Weil man muss bedenken, dass früher die Fremdenlegion, die war ja, gehen wir mal zurück zur Jahrhundertwende, 19., 20. Jahrhundert, die war im Einsatz in Marokko, in Tunesien, in Algerien, die war im Einsatz im Ersten, Zweiten Weltkrieg, im Indochina-Krieg, die war im Einsatz im Algerienkrieg, im Tschadkrieg etc. pp. Danach kam Kolwezi und dann eben die ganzen modernen Kriege, die ihr alle auch kennt, ja? Und die alten Legionäre damals, da muss ich sagen, haben die sich auf der richtigen Seite gewähnt? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Ich habe einmal einen Legionär gefragt, einen alten, das war der Heinrich Bauer. Habe ich gefragt, tu mal auf, warum hast du gekämpft? Gegen wen habt ihr gekämpft? Was hat man euch gesagt? Und da hat mir der Heinrich gesagt, er ist leider schon verstorben, der war im Deuxième BEP. Deuxième Bataillon étranger Parachutiste, der hat gesagt, Thomas, wir hatten von nichts eine Ahnung damals, wie junge Legionäre. Man hat uns gesagt, wir kämpfen gegen Kommunisten und das war für uns gut. Ja, so einfach würde ich es heute der Hierarchie nicht machen. Ich würde alles hinterfragen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zur richtigen Seite. Gehen wir mal zurück zum Einsatz Operation Leopard oder Bonit. Da war ich nicht dabei. Ich muss sagen, leider nicht dabei. Da hätte ich gern mitgemacht. Ich war 5 Jahre zu spät. Ja, das hat stattgefunden. Ich war 7 Jahre zu spät. Das hat stattgefunden 1978 in Kolwezi. Da sind 700 Fallschirmjäger der Fremdenlegion abgesprungen über die Minenstadt Kolwezi in Zaire. Sie haben gefightet gegen 4000 Katanga-Rebellen und haben den Katanga-Rebellen mal richtig den Hintern versohlt. Ja, und um was ging's da? Das sind diese Katanga-Rebellen eingefallen nach Zaire von Angola kommend. Die haben die Minenstadt Kolwezi übernommen über Nacht und haben damit begonnen, Europäer zu massakrieren. Europäer, wenn ich sage Europäer, da waren unten einige Deutsche, da waren unten auch Amerikaner, da waren unten sehr viele Franzosen, aber auch sehr viele Belgier. Ja, weil das war damals eine belgische, das waren die Gekamins, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und die Katanga-Rebellen haben angefangen, die haben diese Population, diese Europopulation, Entschuldigung, als Geiseln genommen und haben angefangen, die Frauen zu vergewaltigen, die Männer zu töten und zu massakrieren. Und dann hat man gefragt, die 82. Airborne Division, hey, pass mal auf, Amerikaner, da ist das und das im Gange, könnt ihr eingreifen? Die Amis haben gesagt, ja, können wir, aber nicht sofort. Bei uns dauert das etwas. Dann hat man die Kommando Belge gefragt, also die Belgier, Spezialkommandos, Paras, die haben gesagt, nein, können wir nicht. Das ist uns eine Hausnummer zu groß, wir können aber mithelfen. Dann hat man die Franzosen gefragt, die Franzosen haben gesagt, jawohl, mach mal. Und Frankreich hat die Fremdenlegion geschickt, nämlich das Deuxième Fallschirmjäger, mein ehemaliges Bataillon. Ja, und jetzt kommen wir mal zurück zur eigentlichen Frage. Ja, ich denke, die Jungs wähnten sich damals auf der richtigen Seite. Und alle Einsätze danach, wo auch ich dabei war, da wähnte ich mich immer auf der richtigen Seite, weil die meisten der Aufträge und Einsätze, die wir durchgeführt haben, ich würde sagen 95%, das war im humanitären Bereich. Ja, zum Beispiel der letzte Einsatz, der letzte Großeinsatz, wo ich dabei war, Kongo-Brazzaville, Bürgerkrieg, 30.000 Kämpfer in der Stadt, Ninja, Zulus und Cobras, ja, die waren den ganzen Tag bekifft, besoffen, high, haben auf alles geballert, ja, haben sich gegenseitig das Leben schwer gemacht, die hatten Munition noch und nöcher, das war ein brutaler Krieg, und mittendrin wir Fremdlegionäre. Und wir haben Europäer aus der Stadt herausgebracht, unter Einsatz unseres Lebens, ja, ja, wir wenden uns immer auf der richtigen Seite, ja, Bosnienkrieg 92, 93, ja, wir waren auf der richtigen Seite, weil wir instinktiv geholfen haben. Nicht immer auf Befehl, ja, weil ich denke, die Offiziere waren da ein bisschen mehr pro-serbisch, aber für mich, die leidende Fraktion da unten in diesem Krieg, das waren für mich in Sarajevo die Bosnier. Und wir Unteroffiziere, Mannschaftsdienst gerade, haben uns instinktiv auf die Seite der Bosnier gestellt. Und wir haben, ja, viel helfen können und wir wenden uns durch diese Hilfe auf der richtigen Seite. Ja, de oppresso liber, gegen Unterdrückung der Freiheit. Ja, und ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Gehen wir mal weiter zur nächsten. Wer finanziert eigentlich die Legion? Das ist eine legitime Frage, wobei ich die ganz kurz beantworten kann. Die Fremdenlegion ist Teil der Armée Française, der französischen Armee. Das heißt, sie wird auch von der französischen Armee finanziert. Ich würde sagen zu 95%. Ja? Zu 95%. Dann gibt es Anlagen wie zum Beispiel unser Altenheim in Puylaubier, l'Institution des Invalides de la Légion étrangère unten in Puylaubier, das ist in Südfrankreich. Das wird von der Fremdenlegion selbst finanziert, und zwar von den Anciens, von den Einkünften, Magazin Capi Blanc etc. pp. Das heißt, diesen Part übernimmt die Fremdenlegion, ansonsten werden wir in Fülle und Gänze von der Armée Française finanziert. Ja, das heißt, die Fremdenlegion ist keine Söldnertruppe, sondern sie ist Teil der Armée Française, sie ist Teil der NATO. That's the point. Ich denke, die Frage ist beantwortet. Machen wir mal weiter. Hatten Sie jemals Skrupel bei Ihren Einsätzen? Nein. Nein, da kann ich referieren auf die vorletzte Antwort meinerseits. Nein, keine Skrupel, weil wir zu 95% gegen Bad Boys gekämpft haben. Ja? Und weil wir durch unseren Einsatz, ich durch meinen Einsatz, durch mein Beitun zu diesen Einsätzen geholfen habe, dass Unrecht entweder abgewandt wurde oder dass eben Menschen in Not geholfen wurde. Siehe Kongo-Brazzaville, siehe 92, 93 Bosnien, Herzegowina etc. pp. Siehe zum Beispiel Operation Leopard, wo ich nicht dabei war, Operation Bonit, 78, Deuxième Rep. That's the point. Also keine Skrupel, ganz im Gegenteil. Ich war froh, Teil von einer helfenden Einheit sein zu dürfen. Und nochmal, was die Legion früher gemacht hat, Indochina, Algerien, it's none of my business, da war ich nicht dabei. Ich spreche von meiner Zeit und die Legion hat sich fundamental geändert. Ja? Fundamental. wir sind da nicht mehr blind gewesen zu meiner Zeit und wir haben alles hinterfragt. Und ich habe meinen Jungs vor jedem Einsatz immer alles detailgetreu erklärt, gegen wen geht es, warum machen wir das, warum, wieso, weshalb. Die Jungs haben das verstanden und ich hatte mal einen jungen Legionär, das war ein Spanier, das war 92, 93, da hatten wir die Mission, wie hieß die Mission noch, Tarmac, ja, Crossing, Mission Crossing. Die Mission Crossing, die begann bei Sonnenuntergang nachts bis Sonnenaufgang. Das war auf dem Tarmac, da haben versucht, von Budmir die Bosnier rüberzukommen nach Dobrinja, ja. Und die Serben, die in der Achse waren, auf der einen Seite wie auf der anderen, die haben auf die Bosnier geschossen, auf alles geschossen, was sich da bewegt im Vorfeld. Ja. Und wir haben unter Einsatz unseres Lebens, muss ich immer wieder betonen, ja, haben wir die Bosnier einfangen müssen und sie dahin bringen, wo sie herkamen. Wo wir, die Mannschaftsdienst gerade und die Unteroffiziere natürlich immer mal blindes Auge hatten. Ja. Das heißt, ich habe das vorhin schon angedeutet. Ja. Auf jeden Fall war das ein Einsatz, der schwierig war, der sehr schwierig war, weil wir haben ein Volk gesehen, das leidet. Manchmal mussten wir den Auftrag durchführen, konnten also nicht immer sagen, okay, wir helfen jetzt den Bosniern, wir fangen den ein und bringen den da wieder zurück oder bringen ihn dahin, wo er hin will. Das haben wir oft gemacht, aber manchmal ging es nicht. Und wir hatten auf dem Tarmac jede Nacht auf Seiten der Bosnier zwischen 10 und 35 Tote. Sehr viel Schwerverletzte. Oft haben wir versucht, einen Toten rüberzubringen auf der Bahre. Die haben von links nach rechts, da war reger Austausch. Waffen, Munition, Granaten. Die Bosnier waren schwer bewaffnet. Die hatten selbst fabrizierte Handgranaten, RPGs, Kalaschnikow, alles, ja. Und die wollten sich natürlich auch nicht immer einfangen lassen. Die haben sie auch gewehrt. Ja, also es war eine sehr turbulente Zeit. Und irgendwann kam mal ein Spanier zu mir von meinem Zug. Ja, und hat an meine Tür geklopft, hat gesagt, pass auf, Chef. Nee, ich war damals Sergeant und schon stellvertretender Zugführer, ganz genau. Mein Zugführer war ein Leutnant. Der hat mir gesagt, Chef, pass auf, ich kann das nicht mehr machen. Das geht gegen meine innere Überzeugung. Ich kann die Befehle nicht mehr ausführen. Ich möchte weg hier. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder schicke ich den Burschen zum Leutnant. Der Leutnant hätte den wegen Befehlsverweigerung in den Knast geschickt. Der hätte einen Eintrag bekommen, Diszi, und der wäre vielleicht entlassen worden. Oder ich hätte irgendwie auf meine Art geregelt, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe kurz überlegt, weil eigentlich habe ich ja ähnlich getickt wie dieser Spanier. Ja, dann habe ich zu dem gesagt, nach kurzer Überlegung, pass mal auf, du hast doch eine Tochter. Ich dachte, ja, die Tochter ist gerade beim Skifahren. Hä? Ja, und die hat sich das Bein gebrochen, dreifacher Bruch, schwierig, liegt im Krankenhaus. Deine Mama ist allein, dein Papa ist ganz woanders. Du musst heimfahren. Unbedingt. Es ist notwendig für das Überleben deiner Familie in Spanien. Hat er mich doof angeschaut und dann hat er so ein Grinsen gekriegt. Dann habe ich gesagt, bleib da, ich bin rüber zum Leutnant und habe ihm diese Trauerstory verklickert, die er an den Haaren herbeigezogen war und habe gesagt, Leutnant, pass auf, wir müssen dem Mann helfen, es ist unwahrscheinlich wichtig, wir Legionäre, wir sind solidarisch. Und er hat ein Problem, der muss heim. Ja, und dann haben wir den Mann heimgeschickt. Ja, ich habe da selber Kopf und Kragen dabei gespielt, aber ich hab den Mann helfen können. Ja, gut, jetzt habe ich einen Faden verloren. Warum bin ich jetzt da drauf gekommen? Wegen Skrupel bei den Einsätzen. Ja, immer richtige Seite, okay. Jetzt kommen wir mal, wer hat die Befehlsgewalt über die Fremdenlegion? Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja 11 Regimenter. Da gibt es die Regimenter des Sockel, das heißt die Basisregimenter. Zu den Regimentern gehört die GRLÖ, das ist das Groupement, der Rekrutement de la Légion étrangère, verantwortlich für die Rekrutierung. Dann haben wir das Premier RÖ, das verantwortlich für Administration, das ist in Aubagne. Dann haben wir das Ausbildungsregiment, 4. Regiment étranger, in Castelnaudary. Habe ich eins vergessen? Sicherlich. Aber das sind so ungefähr die Regimenter des Sockel. Und über diese Regimenter hat der General der Fremdenlegion, der Comle, Commandant la Légion étrangère, die Befehlsgewalt. Ja? Auch über das Musikchor, über dem Museum, über alle Institutionen intern der Fremdenlegion, etc. pp. Magazin Capi Blanc und ich spare mit dem Rest. Da hat der General, der in Aubagne sitzt, die Befehlsgewalt. Aber über die Kampfregimenter haben die Kommandeure der Division, wo diese Kampfregimente angehören, die Befehlsgewalt. Ja, zum Beispiel Deuxième und Premier Reg, Regiment Étranger Génie, also Pioniere, die gehören der 27. Brigade der Montagne an. Da gibt's einen General, das ist ein Schlabor, also kein Legionär, der befiehlt diese Brigade und unter dessen Befehlsgewalt stehen diese beiden Regimenter. Dann haben wir zum Beispiel die Fallis, Fallschirmjäger, die gehören an der 1. Luftlandebrigade. Früher war es mal die 11., heute ist die 1. oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Ja, die hat Sitz in Toulouse. Da sind noch andere Fallschirmjäger dabei, 8. Erpima, 3. Erpimas, Tronsenkiem Rep, Artillerie etc. pp. Und da gibt es einen General, der sitzt in Toulouse, das ist ein Berry Rouge, möchte ich sagen. Also auch kein Legionär, sondern Schlabor. Und das Deuxième Rep steht unter der Befehlsgewalt vom Kommandeur der 11. Luftlandebrigade, sowas. Ja, that's the point. Und so weiter und so fort. Dann haben wir ein Panzerregiment, das ist Deuxième RI. Das ist unter der Befehlsgewalt, ich glaube, zusammen mit der 13. Halbbrigade unter der Division der 6. DLB. Division Leger Blinde. Da gibt's einen General, der befehligt diese 6. DBL, 6. Division Blinde, ja. 6. Division Blinde Leger. Und das ist im Verantwortungsbereich von diesem Mann, also nicht von der Fremdenlegion. Ja? Und der Oberbefehlshaber von all diesem Gerüst ist natürlich der Präsident von Frankreich. Weil bei uns ist ja nicht so wie, bei der Fremdenlegion ist nicht so wie bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr Einsätze, da brauchst du ein Bundestagsmandat. Bei der Fremdenlegion, da entscheidet direkt der Präsident. Er ist der direkte Chef von der Armee. Punkt, aus, Ende. Wenn Macron heute sagt, wir schicken die Fremdenlegion in die Ukraine, dann geht die Fremdenlegion in die Ukraine. Hurra, die ganze was kostet die Welt. Ja? That's the point. So ist es. Gut, kommen wir mal zur nächsten Frage, wenn da noch eine Frage ist. Ich denke, da war noch eine. Ich schaue mal ganz geschmeidig rein hier. Hat sich Ihr Weltbild zum Soldatsein in den letzten Jahren nach Ihrem aktiven Dienst geändert? Natürlich. Mein Wahlspruch ist, Krieg ist scheiße. Ich finde, alle Kriege sind scheiße. Es gibt keinen gerechten Krieg. Eigentlich gibt's das nicht. Aber, ein ganz großes Aber. Es gibt Kriege, die müssen geführt werden. Wie zum Beispiel angesprochen, Operation Bonnie Leopard in Zaire, unser Einsatz in Kongo-Brazzaville, wo wir helfen konnten. Ja, es werden halt immer wieder Länder überfallen, wo man sagen kann, naja, das ist zu Unrecht und da müssen halt andere Soldaten her und müssen das klären. Ja, ich meine, Soldat sein und Einsatz gehen und Krieg, das ist immer ein Eschec der Politik. Das heißt, wo die Politik endet, ja, beginnt der Einsatz. Das heißt, da gibt's so ein Wort, Kriegführung ist eine Weiterführung der Diplomatie mit anderen Mitteln, so ungefähr, ja. Aber ich finde, dass Krieg, wie gesagt, scheiße ist, weil ich gesehen habe, was er anrichtet. Im Fleisch, im Blut, in den Seelen der Menschen, hauptsächlich in den Seelen der Zivilisten, ja. Ich sehe Kriege, gerade im Nahost, auch in der Ukraine, wo vor allem bei Erstgenannten ein unwahrscheinlich großer Collateral Damage ist. Ja? Und da sage ich mir schon, wow, was geht da ab? Ja, wie kann das sein? Ansonsten, der Soldat ist wichtig. Man bezeichnet Soldaten immer allgemein als Mörder. Das sagen dann die, die dann immer Danke sagen, dass ihr da wart und uns gerettet habt. Ja, vorher, ja, alle Soldaten sind Mörder. Und wenn wir dann kommen, um euch aus der Scheiße zu holen, dann seid ihr dankbar. Ja, also Soldat sein, ich habe mich nie irgendwie für irgendetwas schämen müssen. Ganz im Gegenteil, wir haben viel helfen können. Ich wiederhole mich hier. Und das Weltbild vom Soldat für mich ist aufrecht. Ich stehe dazu, Soldat gewesen zu sein. Aber man darf als Soldat sich immer wieder gerne daran erinnern, was wichtig ist und was ist wichtig. Wichtig ist, Ehre und Moral in seinem Herzen zu haben, keinen Krieg zu führen gegen Frauen und Kinder, keine Befehle auszuführen, die illegal sind. Das ist immer so ein Prozess, da musst du blitzschnell denken, weil manchmal ist der Befehl als illegal so nicht erkennbar. Ja, aber da muss man die Intuition spielen lassen, sein Bauchgefühl. Und man muss als Soldat sich immer sagen, pass auf, warum bin ich hier, was mache ich hier, ich hinterfrage. Ja, Ich gehe nicht einfach blind in die Action, sondern was zum Teufel mache ich hier? Warum bin ich hier? Kämpfe ich auf der richtigen Seite? Und wenn du diese Frage beantworten kannst, vor allem immer wieder paargehend mit, was ich immer wieder gesagt habe, keinen Krieg gegen Frauen, kriegen Kinder, Kriegsgefangene werden gut behandelt, man kümmert sich um die Verwundeten, man gibt ihnen zu essen und zu trinken, sie werden nicht gefoltert, etc. pp. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Ja, also mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. Der Kommissbrot war bei der NVA, wie ich gerade sehe. Ja, und ich schaue noch mal rein, ob ich eine Frage übergangen habe. Denkbar auf gewisse Befehle Widerspruch, bedingungslos erfüllt? Nein. Auf der richtigen Seite? Ja. Skrupel? Nein. Befehlsgewalt? Wer finanziert die Legion? Aktiv nichts geändert. Alles klar. Gut. Ich denke, wir haben alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, das war irgendwie in deinem Sinne. Lieber Kommissbrot, ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Nicht ohne vorher noch einmal. Schaut mal, das war mein Hut als Adjutant hier. Ja, meine Handschuhe von meiner Ausgehuniform, die hängt da recht vor mir. Ja, ja. Nicht ohne noch einmal auf mein Buch, wo haben wir es denn? Urban Survival hingewiesen zu haben. Urban Survival von Thomas Gast. Überleben im Notfall. Ja. Unwahrscheinlich wichtiges Buch, das Wichtigste, das ich hier schreiben durfte, mit Blick auf Blackouts, hier Stromausfall Berlin etc. pp. Ja, wer das Buch gelesen hat, der war mal so nicht richtig maximal in der Scheiße, er konnte sich helfen. Und dann, neu reingekommen, mein neues Buch Im Schatten der Savanne, habe ich geschrieben, als ich eben noch aktiver Fremdenlegionär war. Habe damit begonnen, im Jahr 1998, und habe lange, lange, lange Jahre dran geschrieben. Das Buch hat so einen philosophischen Touch, ist ein Afrika-Roman. Ich war ja oft in Afrika, Djibouti, mehrere Male, Zentralafrikanische Republik, 3 oder 4 Mal, ich glaube eher 4 Mal, Gabun 3 oder 4 Mal, ich war im Tschad, ich war in den beiden Kongos, etc. pp. Da habe ich Eindrücke mitbekommen von Land und Leute, weil wir waren ja auch im Hinterland, da wo ein Zivilist niemals hinkommt. Ja, und wir haben Land und Leute kennenlernen dürfen, Traditionen, Kultur etc. pp., Sprachen, ja, interessante Abenteuer gelebt. Und all das, gepaart mit meinen Erfahrungen aus dem Zivilleben, als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich hier reingepackt in Im Schatten der Savanne. Das gibt's als gebundenes Buch, das gibt's als Taschenbuch, das gibt's aber auch für die unter euch, die sagen, ja, ich habe nicht so viel Kohle, möchte den Tom aber trotzdem unterstützen, als E-Book zum Runterladen für 89 Cent. Und da müsst ihr jetzt zugreifen, weil ich werde den Preis nicht ewig auf 89 Cent lassen können. Da muss ich hochgehen und dann sind wir fast beim gleichen Preis wie beim Taschenbuch. That's the point. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus, macht's alle gut. Ich liebe euch. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, trotzdem ich lange dabei war, 21 Jahre Soldat, Krieg ist scheiße. Global gesehen ist Krieg scheiße. Tschüss, Servus und bye bye.